Ich möchte einen Vers lesen heute Morgen, der aus meinem Predigttext ist und der uns quasi das Thema eröffnet für heute Morgen. Aus Matthäus Kapitel 7, Vers 24. In diesem letzten Abschnitt des Kapitels 7 lesen wir Folgendes von Jesus. Jesus sagt: Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baut. Bevor wir weiterlesen, möchte ich uns kurz in die Bedeutung dieses Gleichnisses einführen. Weil das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass wir den Zusammenhang von diesem Gleichnis verstehen. Matthäus fasst in drei großen Kapiteln, nämlich den Kapitel 5, 6 und 7, die gebündelte Lehre von Jesus Christus zusammen, bekannt unter dem Titel Die Bergpredigt Jesu. Die Theologen sind sich nicht ganz einig darüber, ob es tatsächlich ein einziger Berg war, an dem tausende Menschen an einem Tag zusammenkommen und die Rede Jesu in einem Zug gepredigt hören, oder ob es verschiedene Momente und Orte waren und auf dem Berg, und Matthäus hat sie wie so eine Zusammenfassung niedergeschrieben. Aber ihr Lieben, das spielt für unser Leben nicht die wesentliche Rolle, weil das Ergebnis ist dasselbe. Wichtige Reden Jesu an die Menschheit. Meine kleine Tochter ist 15 und geht ins Gymnasium, und ich fragte heute Morgen: Papa, was predigst du denn? Und dann sagte ich ihr: Ich predige aus Matthäus, der Bergpredigt. Und sie sagte: Gut, dass ich Kindergottesdienst habe heute Morgen, weil das Thema nervt mich so, wir kriegen es ständig im Religionsunterricht. Das ist das, was die Religionslehrer sich raussuchen, weil es sehr schön auch auszulegen ist, soziales Evangelium von Jesus Christus, aber das ist nicht die Prämisse, unter der Jesus das hier predigt. Diese drei Kapitel sind so wichtig, dass wir den Zusammenhang verstehen müssen. Und damit wir Zuhörer, auch heute, und Leser der Bergpredigt den Ernst und die Wichtigkeit des Gesagten irgendwie begreifen, endet diese gesamte Bergpredigt noch einmal mit diesem Gleichnis. Das ist wie so ein Schlussausrufezeichen. Nochmal wie so ein ganz großen Smiley, den Jesus da auf die Bergpredigt klebt und sagt: Ey, das war wirklich, wirklich, wirklich wichtig, dass ihr euch damit beschäftigt und dass ihr die Bergpredigt immer wieder im Gesamten lest und versteht, weil das sind Kernaussagen für ein gelingendes Leben. Und jetzt mal die ganze Story ab Vers 7, 24, Kapitel 7. Jesus sagt Folgendes: Jeder nun, der diese, genau diese, meine Worte hört, Kapitel 5 bis 7, und sie tut. Klar ist das Evangelium von Jesus allgemein immer wichtig. Aber diese Geschichte von dem Haus auf dem Felsen, die ist der Smiley auf drei Kapiteln. Und Jesus sagt: Wer diese drei Kapitel meiner Lehre hört und tut, den vergleiche ich mit einem klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab, der Regen strömte herab und Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute, und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und ging kaputt und der Fall war echt traurig. So, Jesus hat diesem Gleichnis eine Deutung zugeteilt. Eine Deutung. Wenn Jesus Gleichnisse verkündigt, gibt es immer einen Hauptpunkt, den er verkündigt. Und wir sind manchmal so lodderig damit, dass wir denken, naja, das könnte man auch noch reininterpretieren. Jesus hat eine ganz klare Vorstellung, was gehört werden soll durch ein Gleichnis. Und das will ich kurz mit uns anschauen, damit wir auf eine gleichmäßige Basis kommen, um das Weitere zu erörtern. Ich habe euch eine kleine Tabelle mitgebracht, um das mal aufzuzeigen, worum ging es Jesus hier. Erstens die Rede Jesu. Die Rede Jesu, die er dort spricht, ist der Bauplan für ein gelingendes Leben für uns heute. Das ist der Bauplan. Jesus gibt uns einen Bauplan für unser Leben. Und das Haus, über das er spricht, das Haus, das ist unser Leben. Wir bauen an unserem Lebenshaus. Manche schon 52 Jahre, andere 17. Manche sind auf dem Dach schon. Manche müssen am Fundament wieder was kitten. Wir bauen unser Leben. Das ist das Bild des Hauses. Der Hausbau, dieser Prozess, das ist unsere Lebensgestaltung. Wir bauen lebenslang am Haus und der Prozess, das ist der Hausbau. Unsere Lebensgestaltung, wie wir unser Leben bauen, welche Entscheidungen wir warum treffen. Der Sturm, das ist das Bild für die Krisen, die in unser Leben kommen. Und sie kommen zu jedem, zu Nichtchristen und zu Christen. Wir erleben Krisen in unserem Leben, riesige Herausforderungen, zu denen wir manchmal auch keine Antworten gleich haben, wenn überhaupt. Und letztendlich gehört zu dem Sturm deines und meines Lebens der dir bevorstehende Tod. Du wirst einmal sterben. Du kommst an der Nummer nicht raus. Du wirst einmal sterben. Dein Leben ist einmal zu Ende. Der größte Sturm, den je ein Mensch erleben wird, ist die Begegnung mit dem Tod und die Frage, wie komme ich da raus? Ernsthaft? Das ist der Sturm und der Wind und der Regen als Bild, Krisen und letztendlich unser Tod. Der Sand, auf den wir bauen können, das ist unsere menschliche Erkenntnis, unser Wissen, unsere Überlegungen, unsere Pläne, unsere Vorstellungen, die wir haben. Und der Fels, das ist der Vergleich mit dem Wort Gottes, den Jesus hier trifft. Der Fels ist das Wort Gottes. Wer auf das Wort Gottes baut, der ist ein Mensch, der auf Fels baut. Ob es sich gerade so anfühlt oder nicht, wir werden es gleich noch sehen, das Wort Gottes hält. Der kluge Mann, den vergleicht Jesus mit dem gläubigen, wiedergeborenen Christen für unsere Sprache heute, für unsere Zeit. Der gläubige, wiedergeborene Christ, der eine Beziehung mit Jesus Christus hat, das ist der Vergleich, der kluge Mann. Und dann gibt es den törichten Mann, der nicht christusgläubige Mensch auf dieser Welt. Ob er in der Kirche Mitglied ist oder nicht, spielt keine Rolle. Wir haben sie überall, der nicht christusgläubige Mensch. Und ich habe uns drei Punkte mitgebracht aus diesem Gleichnis und dem Zusammenhang der gesamten Bergpredigt. Ich möchte heute Morgen darüber sprechen, dass die Lehre von Jesus, die Rede von Jesus, dass sie eine beständige Einladung für uns ist. Und dann zweitens wollen wir dazu kommen, dass sie ein zeitloser Maßstab für unser Leben ist. Und drittens, dass es eine immer wiederkehrende Reflexion an unser Leben ist, an unser tägliches Leben ist. So, Punkt Nummer eins. Wenn Jesus spricht, was Jesus sagt, wo immer wir Wort Gottes lesen, es ist eine beständige Einladung. Wenn Jesus sein Wort verkündigt, dann haben wir Menschen immer die Freiheit, Nein zu sagen. Das will ich als Pastor immer und immer wieder betonen. Du hast die Möglichkeit, Nein zu sagen zum Wort Gottes. Und erklären kann man das eigentlich nur wegen dieser unvorstellbaren Liebe Gottes. Er schafft den Menschen. Er kreiert ihn. Aber er kreiert ihn mit einer Fähigkeit, sich zu entscheiden. Und er überlässt dir die Möglichkeit, sich gegen den, der dich liebt, den, der dich geschaffen hat, den, der alles Gute fürs Leben wollte, zu entscheiden. Das ist nur mit Liebe von Gott zu definieren. Anders können wir das gar nicht erklären. Gott sagt, glaub meinem Wort, dann wirst du leben, vertrau mir, aber du kannst dich auch gegen mich entscheiden. Und Jesus sagte Matthäus 11, 28, genau dieses immer wieder einladende Wort, kommt her zu mir, kommt her zu mir. Immer wieder gibt es eine Einladung, dann folge ich, dann kann ich es mir wieder leisten, länger mal nichts mit Gott zu tun zu haben. Und dann kommt wieder die Einladung, wir sind unterwegs bis zu unserem Lebensende. Dass die Einladung Gottes immer wieder ausgesprochen wird. Das ist unsere Vision als Gemeinde. Wir wollen eine Gemeinde der Einladung sein. Manchmal denke ich so über meine Jobbeschreibung nach, was macht eigentlich ein Pastor aus? Denke, eigentlich bin ich nichts anderes als ein PR-Manager. Nichts anderes. Ich bin der PR-Manager des größten Unternehmens dieser Welt. Wir laden immer nur ein, zum Gotteshimmel zu kommen. Heute Morgen der Gottesdienst. Ich lade Sie ein, über Ihr Leben nachzudenken. Ich lade Sie ein, zu Christus zu kommen. Manchmal begegnen mir Christen, die sagen, oh, weißt du, ich kann das alles nicht und ich müsste Theologie studiert haben, um mit Menschen zu reden. Warum? Warum? Unser Job ist, die Menschen immer nur einfach einzuladen, mitzubringen. Komm doch mal mit, komm und sieh. Als der Philippus den Nathanael begegnete, war der Typ so begeistert und sagte, Nathanael, wir haben den gefunden, über den das Alte Testament spricht, dass er das ist, der Messias. Wir haben ihn gefunden. Und Nathanael sagt, wo kommt denn der her? Aus Nazareth. Boah, Nazareth, ja. Aus Nazareth kann nichts Gutes kommen. Ihr kennt die Geschichte. Und was sagt Philippus dann? Komm und sieh. Komm und sieh. Er kloppt nicht drauf und sagt, wie kannst du so denken? Und jetzt erkläre ich dir das mal aus dem Alten Testament. Der hatte gar keinen Schimmer davon, das erklären zu können. Er hat einfach nur gesagt, komm und sieh. Das ist doch nicht schwer. Das ist doch nicht schwer, da wo du wohnst, zu sagen, komm und sieh. Wenn du krank bist, dann beten wir für dich im Namen Jesus. Wenn du Not hast, komm und sieh. Komm und sieh, komm, wir lesen die Bibel, wir lesen das Evangelium. Wir wollen einladend sein. Nicht zwingen, keinen Druck machen. Einladen. Einladen zum Glauben an Jesus. Einladen zur Taufe an Jesus, zu Jesus, für Jesus, auf Jesus. Einladen zum Heiligen Geist zu kommen, mit ihm zu gehen. Lass Jesus in dein Leben. Wenn wir mit dem Evangelium zu tun bekommen, bekommen wir es mit einer Einladung zu tun. Aber wir bekommen es zweitens auch mit einem zeitlosen Maßstab zu tun. Gottes Wort ändert sich nicht. Nicht in Tausenden von Jahren. Unsere Welt ändert sich. Im Moment sagt man, alle 6 bis 8 Jahre macht die Welt schon wieder eine Veränderung durch. Ich wundere mich immer über die jungen Leute aus unserer Gemeinde, die jetzt so Mitte 20 sind, die sagen, ich verstehe die 13-Jährigen schon gar nicht. Ah, na, 20. Die 17-Jährigen sagen, ich verstehe schon die Sprache der 10-Jährigen nicht mehr. Ja. Wir unterliegen derartigen Veränderungen in der Welt, aber eins ist konstant, das ist das Wort Gottes. Es blieb, es bleibt und es wird in Ewigkeit immer bestehen. Jesus sagt das in der Bergpredigt. Weiß jemand wo? Kapitel 5, ganz am Anfang, Vers 18. Er sagt, der Himmel und die Erde werden vergehen. Aber nicht ein Jota der Schrift wird vergehen, bis alles erfüllt ist, was geschrieben wurde. Jota ist dieser kleine Haken im hebräischen Alphabet, ganz der kleinste Buchstabe, ist wie so ein Apostroph, aber es ist im Hebräischen echter Buchstabe. Und Jesus nimmt das als Beispiel und sagt, der kleinste Buchstabe, der wird nicht vergehen, bis alles, was Gott gesagt hat, aus seinem Wort in Erfüllung geht. Wir können auf das Wort Gottes bauen. Amen. Das sagt Jesus hier in der Bergpredigt. Das Wort Gottes ändert sich nicht. Und das wird der Maßstab sein am Ende der Welt nach dem Tod eines jeden Menschen. Wie bist du mit meinem guten Wort umgegangen? Wie hast du dich daran gehalten? Und ich habe uns 3 Gedanken mitgebracht zu dieser Frage heute Morgen. Ist das Wort Gottes dein Maßstab? Wie stehe ich zur Familie und zu Freunden? Wie stehst du zu deiner Familie? Und im Lukas 8, Vers 21 sagt Jesus, als die Familie kam und sagte, komm mal, wir wollen Party feiern, Jesus. Was sagt Jesus da? Das sind meine Brüder und Schwestern, die den Willen des Wortes Gottes tun. Das ist meine Familie. Es gibt sie, diese geistliche Familie. Und wenn wir unser Leben auf Gottes Wort bauen, dann sind wir Gottes Familie. Das heißt nicht, du sollst, wie manche Muslime dann sagen, du bist nicht mehr mein Sohn. Aber im Herzen bewahre ich mir die Familie Gottes. Wenn Menschen in meiner Familie den Weg mit Jesus nicht gehen, werden sie nicht verachtet. Aber in meinem Herzen weiß ich, ich habe eine geistliche Familie. Das ist die Familie Gottes, die am Ende nach dem Tod durchkommt. Die Menschen, die Gottes Wort hören und tun. Das ist meine Familie. Brüder und Schwestern, die Gemeinde, die Roll Ranger, die Jugend, die Kids, die Alleinerziehenden, die Einsamen, die Verheirateten, die Familien, die glücklich sind. Egal wer. Wenn etwas in unserem Herzen passiert, Jesus kam als Auferstandener in mein Leben und hat mir vergeben, ich liebe ihn, er hat mich reingewaschen, dann hat er mich zu seinem Kind gemacht, Punkt. Ich gehöre zur großen Familie Gottes, das ist mein geistliches Zuhause. Und da kämpft der Feind, uns rauszukriegen, aber was ist dein Status, was ist dein Stand? Was postest du in die unsichtbare Welt? Ja. Was postest du in die unsichtbare Welt? Meine Familie. Ich weiß, wo ich hingehöre. Zweitens, wie gehe ich mit meinen Kämpfen um? Jeder von uns hat alltägliche Kämpfe. Wie gehe ich mit den Kämpfen um? Paulus schreibt im Epheserbrief, Vers 6, er sagt, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen könnt. Und wenn ihr alles ausgerichtet habt, dass ihr bestehen und bleiben könnt, wie denn? Nehmt das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Geschwister, wie bewältigen wir die Kämpfe in unserem Lebensalltag? Nehmt das Wort Gottes. Nimm das Wort Gottes. Wenn du selbst versuchst, frei zu werden von Süchten und von Problemen, wenn du selbst versuchst, gegen den Teufel zu kämpfen, wirst du verlieren, wenn du es mit deinen Mitteln tust. Du wirst verlieren. Und deswegen, Jesus hat es uns vorgelebt in der Wüste, oder? 40 Tage, wo der Feind zu ihm kommt, um ihn an existenziellen Problemen an die Front zu kriegen. Und gleich am Anfang seines Dienstes, wie handelt Jesus? Es steht geschrieben. Das Wort Gottes ist der Fels. Es steht geschrieben. In deinen Panikattacken, in deinen Ängsten, dann nimmst du das Wort Gottes. Und ich sag dir, wenn du in deinen Kämpfen die Bibel aufblätterst und auf den Tisch legst und sagst, Teufel, hör mir mal zu, in dem es steht geschrieben, dann wird der Sieg kommen. Er wird kommen, weil Jesus dich durch sein Wort freimacht. Wir müssen das Wort nehmen. Wenn Menschen hier sind heute Morgen, die Ängste und Panikattacken haben, ich gebe dir mal 3 Bibelverse. Schlag mal auf, hier Psalm 23, und lies es dem Feind vor. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Lies es ihm vor, knall es ihm ins Gesicht und sag, es steht geschrieben und deswegen werde ich es erleben. Oder Psalm 34, erhebt den Herrn mit mir, lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Ich suchte den Herrn und er rettete mich aus allen meinen Ängsten. Knall es ihm vor und sag, Gott rettet mich aus allen meinen Ängsten der Existenz. Er rettet mich. Das Wort ist das Schwert des Geistes. Versuch nicht, selber gegen den Teufel zu kämpfen. Oh, es wird schon irgendwie, oh, ich muss hier durch, oh, ich sehe, hab keinen Plan, oh, ist alles so schwer. Knall ihm das Wort Gottes vor. Denn das Wort ist Leben. Oder Psalm 121, diese 3 Psalmen. Ey, fotografier sie dir ab, schreib sie dir auf. Knall sie dir an deinen Spiegelschrank. Lies sie, hol sie hervor und argumentiere und sag, es steht geschrieben. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Von dem Herrn kommt mir Hilfe. Oh, bitte hilf mir Gott. Oh, bitte hilf mir Gott. Oh, bitte hilf mir Gott. Knall dem Feind und deinen Gedanken das Wort vor und sag, steht geschrieben, dass die Hilfe kommt. Jetzt höre ich auf zu beten. Ich weiß, sie kommt. Der Herr wird mich behüten vor allem Unheil. Er wird mein Leben behüten. Vers 7. Knall es ihm vor, wenn die Ängste kommen? Und dritte Frage zu diesem Punkt, wie überwindest du den Tod, der auf dich zukommt? Wie wirst du ihn überwinden? Johannes 5,24 wird dann Teil deines Lebens. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Leg es ihm vor und sage, ich glaube an dein Wort und ich glaube an dich, Jesus Christus, und deswegen habe ich ewiges Leben. So überwinden wir den Tod. Amen. So überwinden wir ihn mit dem Wort Gottes. Es kommen ja immer wieder Leute so unter der Woche hierher und die wollen mit uns Zeit haben und als Pastoren, dann gucken sie durchs Gemeindezentrum. So kam diese Woche wieder jemand und dann ging er hier raus und dann sah er Open Doors. Wir beten für Open Doors. Oh, ihr betet auch für Open Doors. Das ist so eine coole Sache, für die verfolgten Christen zu beten. Und ich sage, ja, weißt du, ich bin traurig drüber. Bin echt traurig drüber. Weil es gibt eine andere Seite. Wir, ist es in Ordnung, ist alles richtig. Wir beten für die verfolgte Kirche. Ich frage mich, wer betet für die Kirche in Lauheit für uns? Wer betet für die andere Seite, die den größeren Abfall vielleicht hat und erleben wird, wie viele Christen werden den Himmel nicht erleben, weil sie lau sind im Umgang mit ihrem Wort, mit dem Wort Gottes? Wer betet denn für Europa? Wer betet denn bitte für Deutschland, dass Gott die Gemeinde vor Lauheit und Materialismus bewahrt? Wir sind so lau. Wir brauchen das Gebet der Welt. Oder nicht? Lauheit und Verführung wird eine Riesensumme aufs Konto des Teufels kriegen. Eine Riesensumme. Die Liberalität, ach so können wir doch das Wort Gottes nicht mehr auslegen, die wird Tausenden von Menschen das ewige Leben kosten. Wenn wir nicht beständig beten und das Wort verkündigen, in Liebe, aber in Klarheit, Freunde. Wir können verloren gehen. Aber Jesus will, dass wir nicht verloren gehen. Deswegen sagt er, wer mein Wort hört und tut, der wird den Tod überwinden. Das sind drei ganz gewaltige Punkte unter diesem Thema, dass das Wort Gottes der Maßstab bleibt. Wir können, egal in welcher, wie wir das Wort auflösen, egal in welcher Welt, wie der Trend der Gesellschaft gerade ist, das Wort wird sich nie verändern. Und das Wort ist dann der Maßstab, wenn Jesus die Bücher auftut. Und woran richtet er uns? Am Grundgesetz? Wonach werden wir gerichtet im Himmel? Am deutschen Grundgesetz? Nein, am Wort Gottes werden wir gerichtet werden. Das ist der Maßstab für alle, ob in den Philippinen, in Amerika oder bei uns. Da gibt es Gerechtigkeit im Himmel. Da kannst du nicht sagen, ja, aber Gott, wir waren doch in einer liberalen Gesellschaft und wir haben so viele Dinge aufgeweicht und es ging doch gar nicht anders. Das spielt keine Rolle. Da erinnert sich kein Mensch mehr dran. Das Wort Gottes bleibt der ewige Maßstab. Wie gehe ich in der Bibel, wie baue ich mein Geschäft auf? Nach den Prinzipien des Wortes Gottes. Wie führe ich und baue ich meine Familie? Nach den Prinzipien des Wortes Gottes. Ihr Lieben, wenn wir unser Leben auf das Wort Gottes bauen, dann haben wir den Segen vom Himmel. Das Gute für unser Leben, Halleluja. Gott will immer das Gute. Und ich habe noch nie in meinem eigenen Leben und egal welchen Menschen ich begegnet bin, gesehen, wenn wir uns abweichen vom Wort Gottes, dass es besser wird mit unserem Leben. Es wird nicht besser. Aber es wird dann besser, wenn wir uns hinwenden zu Jesus. Und drittens, letzter Punkt, eine ewige Reflexion. Weil es ist eine Einladung zum Tun. Matthäus 7,24. Jeder nun, der diese meine Worte hört und tut. Hört und tut. Hören tun wir ja, aber tun wir ganz selten. Oder nicht immer. Und deswegen ist dieses Wort hören und tun eine Ermahnung immer wieder an uns. Prüft euch. Prüft euch, sagt Petrus, ob ihr noch im Glauben steht. Prüft euch, modernes Wort Reflexion. Prüft euch, ob wir es tun. Das ist, was Jesus hier mit diesem Gleichnis uns sagen will. Erstens, es bleibt immer und immer eine Einladung an mich. Immer, immer, das ist Gnade. Egal, wie tief der Fehler. Egal, wie sehr im Matsch drin. Ich komme immer wieder raus, wenn ich umkehre. Einladung mein Leben lang. Maßstab und Standard mein Leben lang. Immer wieder kann ich hinkehren zum konservativen Wort Gottes. Weil das ist das Wort des Lebens. Und drittens, diese Geschichte des Hauses auf dem Felsen ist eine Einladung, unser Tun des Wortes Gottes immer wieder zu überprüfen. Prüfe ich mich, prüft euch, sagt Jesus, ob ihr das Wort Gottes nur äußerlich so drauf habt, vielleicht sogar zitieren könnt, oder ob ihr es wirklich tut. Und da müssen wir reingehen in die Inhalte der Bergpredigt. Und Jesus startet ja im Kapitel 5 der Bergpredigt. Er sagt, ihr seid Licht und Salz und sollt leuchten in eurer Gesellschaft. Ihr sollt leuchten. Salz und Licht macht den Unterschied in der Suppe und in der Dunkelheit. Mach das Licht an, dann geht es dir besser und du stolperst nicht. Ja, schütt ein bisschen Salz in die Suppe, dann schmeckt sie besser. Und dieses Bild ist wunderschön. Leuchte, sei Licht und Salz. Und dann ein paar große Themen, die Jesus aufleuchten lässt in der Bergpredigt. Und er sagt, jeder, der diese meine Worte hört und tut. Ein ganz großes Thema ist Vergebung in der Bergpredigt. Vergebt einander. Immer und immer wieder. Hört das mal irgendwann auf. Petrus wollte mal so eine Mathematikrechnung haben. Ja? Wie oft muss ich vergeben, Jesus? Und Jesus sagt, 7 mal 70 Mal. Sind 490 Mal. Am Tag. 490 Mal am Tag. Und Jesus wollte damit nicht eine mathematische Aufgabe lösen, sondern er wollte sagen, das ist so häufig, dass dir das passieren kann. Manch einem kann das 12 Mal am Tag passieren, dass dir irgendeiner breit kommt, irgendeiner patzig ist, irgendeiner so dreckig und so schmutzig über dich redet und so fies und so hinterrücks und. Jeden Tag, wie viel uns hatte ich jetzt? 8 oder 12? 490 wäre, da könnte man mit Gott drüber reden, ob er uns irgendwie vom Planeten versetzt. Aber alles, was drunter ist, ist normaler Standard, ihr Lieben. Jeden Tag vergeben. Jeden Tag. Frag meine Frau lieber nicht, wie oft sie mir jeden Tag vergibt, ohne dass sie eine Wimper zuckt. Jeden Tag. Das ist der Standard Jesu für mein Leben. Vergebt. Ihr werdet verletzt. Vergebt. Vergebt den Menschen, die euch verletzt haben. Ja, aber weißt du, das war so unter der Gürtellinie. So dreckig, ich kann nicht loslassen, ich krieg's nicht aus meinem Kopf, ja? Okay, für eine Weile, aber ringt darum. Der Schalksknecht in der Geschichte Lukas 18 war nicht in der Lage, loszulassen. Und er musste bezahlen bis auf Heller und Pfennig. Er musste am eigenen Leben bitter dafür bezahlen, nicht zu vergeben. Wenn wir vergeben, ihr Lieben, wenn wir wirklich loslassen, dann kann die Kraft der Vergebung wirken und du beginnst heil zu werden. Das ist der Prozess, das ist die Kausalität dahinter. Loslassen ist der Start für Heilwerden. Ein drittes ist Ehebruch. Jesus grätscht da in die Regelung der Juden hinein und sagt, ihr habt Regelungen getroffen, dass Scheidungen erträglicher werden. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat schon Ehebruch begangen in seinem Herzen. Und Jesus sagt dann, spricht dann davon an, reißt dein Auge aus, hackt dir die Hand ab. Er will nicht, dass wir uns körperlich, physisch verstümmeln, sondern er will, dass wir verstehen, dass das, was wir sehen, Einfluss nimmt auf unsere Lebenshandlungen, Step by Step. Jesus sagt hier nicht, dass wir uns blind machen sollen, sondern wenn wir gereizt werden durch unsere Augen, das, was wir anschauen, dass wir da reingehen und handeln und einen Bund machen mit unseren Augen. Die Augen, das ist der Anfang, um den Menschen zu zerstören. Step by step, das, was wir uns angucken und begehren und haben wollen, ist der Anfang vom Untergang. Im Paradies, die Frau sah die Frucht an, sie sah die Frucht an und die Konsequenz war getrennt sein und Tod. David sah die Nachbarsfrau und die Konsequenzen waren übel. Petrus sah auf den Wind, auf dem Meer und begann zu sinken. Und immer wieder sagt Jesus, prüft euch, Werdet ehrlich darin. Und wenn wir uns dabei erkennen, was wir angucken, dann müssen wir die Dinge ans Kreuz bringen. Es muss wirklich unters Kreuz und um Vergebung und Erlösung gebeten werden. Ein nächster Punkt ist Umgang mit Geld. Jesus hat eine Frage an mich und dich heute. Heute. Er sagt, wie ist dein Umgang mit Geld? Er sagt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Die werden zerfressen, die gehen kaputt. Jesus fragt die Menschen immer wieder, hast du ein Problem mit Geld? Hast du ein Problem mit Geld? Teenager nicht, nee, die haben kein Geld. Also auch keine Probleme. Habt ihr ein Problem mit Geld? Wie ist dein Umgang mit Geld? Er verweist auf die Natur, die Vögel in Matthäus 6, die Gott versorgt, die Blumen auf dem Feld, Zeichen, die wir haben in unserem Leben, dass du einen Gott im Himmel hast, der dich liebt und versorgen will. Und Jesus sagt hier in der Bergpredigt, du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Jesus ist nicht gegen Reichtum, aber gegen Habsucht und gegen, dass mein Herz nur darauf aus ist, mehr Geld zu machen. Und er spricht übers Geben. Er spricht übers Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Mitten in der Bergpredigt, Vers 33, Kapitel 6. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Alles andere fällt dir zu. Manche sind berufen dazu, viel Geld zu machen und Geld freizusetzen ins Reich Gottes. Aber Habsucht und Neid. Ich habe nur wenig und der andere hat viel. Jesus sagt, hast du ein Problem mit Geld? Vertrau mir. Vertrau mir, dass ich dich versorge. Petrus schreibt in seinem Brief, das Trachten nach Geld und Reichtum ist die Wurzel alles Übels. Das sehen wir in unserer Gesellschaft. Und ich habe die Geschäftsleute privat auf meinem Herzen jede Woche in meinem Gebet für sie zu beten und sie zu segnen. Die mit viel Geld umgehen dürfen, dass ihr Herz bewahrt wird. Und dass sie dadurch ein Segen sind fürs Reich Gottes. Wie ist es mit Ehre haben wollen, Anerkennung, Likes auf Facebook und Twitter und WhatsApp und Tic-Tac-Toe und wie sie alle heißen? Wie ist es da mit dir und deinem Herzen? Worum geht es dir? Anerkennung zu finden? Jesus sagt, wer mein Wort hört und tut, wenn du Ehre von Menschen nimmst, dann ist sie kurzfristig. Wie ist es mit Gottes Wort folgen und gehorsam werden? Möchtest du Jesus nachfolgen? Wie ist es mit aufrichtigem Gebetsleben? Und dann höre ich auf und komme zum Next Step. Aufrichtiges Gebetsleben ist ein Thema für Jesus. Ja. Tut nicht so, ihr frommen Spinner, mit Fasten und Beten. Ja, ich habe mehr gebetet als du. Meine Gebete sind tollerer als du, sondern betet. Ey, geht in eure Kammer und betet. Lebt ein Gebetsleben. Dann haben es, lass es mich mal so sagen, wenn immer mehr aus der Gemeinde, die schon länger Christ sind, ein tägliches Gebetsleben führen und du kommst dann mit diesem Spirit in dir zum Gottesdienst, dann haben es diejenigen, die zum ersten Mal in den Gottesdienst kommen, viel leichter, die Atmosphäre Gottes wahrzunehmen, als wenn auch wir, wie so ein ausgelatschter Hausschuh, als Christen zum Gottesdienst kommen. Bin ich froh, wieder Sonntag um 10. Ich muss wieder aufgetankt werden. Versteht ihr? Das Gebetsleben in uns, das hält einen Status von Kraft, von Power, von Freude am Leben, von Entschlossenheit. Und du kommst mit diesem Gebetsleben in die Gemeinde. Du bist so ein Segen für Leute, die es brauchen, so einen Teppich zu haben. Wenn du nicht da bist, ist der Teppich des Gebets gar nicht da. Das ist nicht, wir müssen mehr beten, sondern Gebet holt die Gegenwart Gottes mehr in mein Leben. Und ich brauche in dieser heutigen Zeit die Gegenwart Gottes mehr als je zuvor. Wir brauchen sie alle, oder? Und lass es uns wirklich praktizieren, ein Gebetsleben zu leben unter der Woche. So meine Next-Step-Fragen sind, ist jemand hier heute Morgen, der wieder die Einladung von Jesus annimmt? Der sagt, oh Mann, ja, ich kehre wieder um, ich möchte in die Gegenwart Gottes kommen. Oder sind Menschen hier, wie geht's dir durch die Predigt? Bist du angesprochen, wo du Maßstäbe des Wortes Gottes? Die sind nicht mehr klar. Hey, nimm dir doch, und du sagst, Mensch, ich nehme mir vor in dieser Woche, ich möchte das Wort an dieser Stelle studieren. Ich möchte die Maßstäbe in meinem Leben, ich möchte an den Maßstäben für das Wort des Gottes dranbleiben. Und drittens, willst du dich überprüfen lernen? Überprüfe dich selbst. Für manche ist es ein ganz neues Thema. Ach, mein Glauben reflektieren. Ja, ja. Sagt Jesus, ganz, ganz wichtig, die hören und tun. Und das Tun hat was mit Reflexion zu tun. Wir reflektieren alles Mögliche. Und auch das Wort Gottes. Vielleicht kann das Worship-Team nach vorne kommen und uns da schon einführen. Wir wollen jetzt eine kurze Zeit haben, wo wir so innerlich zur Ruhe kommen über dieses Wort. Und wir können diese Next-Step-Punkte dran lassen. Und ich lade dich ein, geh du doch ins Gebet. Geh du doch ins Gebet. Für dich persönlich. Und rede mit Jesus. Was nimmst du mit aus diesem Gottesdienst? Vielleicht sind einige hier heute Morgen, die diese Einladung von Jesus, kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen, ich werde euch erquicken, neu hören und neu drauf reagieren dürftest, könntest. Du hast eine freie Wahl. Vielleicht ist jemand hier heute Morgen, der Jesus Christus noch nicht eingeladen hat in sein Leben. Dann wäre jetzt der Moment, wenn du das möchtest, im Herzen gerade jetzt zu beten, Jesus Christus, komm in mein Herz. Komm in mein Herz und erlöse mich von meiner Gottesferne. Schaffe eine Beziehung zwischen dir und mir, dass ich dich höre, erkenne in meinem Herzen und dass ich geheilt werde. Vergib mir alle meine Fehler. Vergib mir meine Ignoranz dir gegenüber. Und wenn es dich gibt, dann will ich dich erfahren. Jetzt ganz nah in meinem Lebensalltag. Wenn du sowas von Herzen betest, dann darfst du die Hand Gottes ergreifen und sagen, ich bin sein Kind, ich gehöre ihm. Dann geh auf jemanden zu hier aus der Gemeinde, wo du denkst, das ist ein Mitarbeiter. Oder vielleicht kennst du den, der dich mitgebracht hat. Sag, kannst du mir helfen? Ich möchte mehr Gott kennenlernen. Und die Menschen hier in der Gemeinde, sie werden dir helfen. Sie werden. Heiliger Geist, ich bitte dich für uns alle, dass du uns hilfst, uns zu prüfen. Immer und wieder stehen wir im Glauben. Sind wir im Glauben, tun wir die Wahrheit des Wortes Gottes. Weil dein Wort ist nicht Knechtschaft, dein Wort macht frei. Dein Wort bringt wirkliches Leben, bringt wirkliche Qualität in unser Leben, Herr. Ich bitte dich, dass du deinen Hunger ausgießt auf unser Leben, dass wir Menschen, Täter des Wortes, Prüfer werden an uns selbst. Nicht hinrichten, sondern prüfen. Nicht verurteilen, nicht die Fehler suchen, sondern prüfen, einfach reflektieren. Ist der Gedanke, den ich denke, ist der Christ-like, ist der Jesus-ähnlich? Setzt er mich frei? Wenn du unter Lasten leidest, unter Süchten, ich möchte dich einladen, dass du nicht länger unter Süchten weiter leidest, sondern dass du kommst und dass du Entscheidungen triffst, mit Menschen sprichst oder Gebet empfängst. Ich denke auch an die Freunde in der Gemeinde, die mit Rauchen unterwegs sind. Ja? Wir wollen hier nicht irgendwas pointieren, aber es ist ja gerade wieder so, wir Christen, wir sollten der Gesundheitsbehörde dienen. Und wir sollten helfen, dass Beitragsgelder der Krankenkassen gespart werden. Jemand hat gesagt, wenn Gott gewollt hätte, dass wir rauchen, er hätte uns einen Schornstein auf den Kopf gemacht. Und du weißt, dass das Leben zerstört. Hey, komm noch und werde ein Zeuge für Jesus und lass dir diese Ketten brechen. Und das steht stellvertretend für alle Süchte. Jesus will, dass du frei bist. Heute Morgen bete ich Jesus, dass Menschen, die hier sind und Sehnsucht haben, dass ihre Süchte gebrochen werden, dass du jetzt kommst und in ihre Herzen kommst, Jesus. Manchen ist es ganz, ganz heilig ernst hier im Raum. Jesus, ich bete, dass Befreiung stattfindet, Herr, von jeglicher Form von Süchten, in Gedanken, in Taten, in Worten, Herr, mit unseren Augen, wo wir gebunden sind. Herr Jesus, du sagst in deinem Wort, dass du uns frei machst. Und ich bete in Jesu Namen, dass der Heilige Geist hier gerade Menschen jetzt frei macht von der Macht, von der wir wissen, das tut mir nicht gut. In dem Namen Jesus breche ich diese Kraft der Süchte jetzt. Und ich bete, dass Freiheit in dein Leben kommt. Halleluja. Danke, Jesus. Jesus sagt, komm her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Weißt du, Jesus will keinen Druck erzeugen. Er möchte, dass wir ihn erkennen als ausgestreckte Hand. Komm her zu mir alle. Und wenn wir jetzt Abendmahl feiern, dann ist das genau diese Einladung. Komm her zu mir alle. Und beim Abendmahl sehe ich Jesus sitzen. Eigentlich biblisch heißt es lagern. Er sitzt nicht mal auf dem Stuhl. Er lagert am Tisch mit seinen Jüngern. Er hat ganz freundliche Gemeinschaft. Dazu gibt es ein Gegenbild, haben wir auch noch in Deutschland, Schafherden. Und manchmal siehst du so Schafherden, wie die ganze Schafherde ruht und liegt und der Hirte liegt bei ihnen. Das ist das Bild für Abendmahl. Spurgeon, ein ganz bekannter Baptistenprediger aus dem 19. Jahrhundert, hat gesagt, wenn wir Abendmahl feiern, sollten wir eigentlich das liegend nehmen in unserer Gemeinde. Als Ausdruck von Ruhe und von Entspanntheit und Freundlichkeit. Jesus will, ist Freund für uns, liebender Vater im Himmel. Und so lade ich uns, so lade ich dich ein, einfach auch innerlich Ruhe zu suchen. Sag, Jesus, ich gehöre dir, ich bin dein Kind. Und Jesus sagt, dieses Abendmahl, das ist uns gegeben als Erinnerung, dass er für uns gestorben ist, sein Blut für uns vergossen ist, dass wir richtig Befreiung, Vergebung und Heilung erleben und dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, er in uns und wir in ihm. Jesus, wir segnen das Abendmahl hier heute Morgen, dass es uns deine Gegenwart vergegenwärtigt jetzt in diesem Moment. Und Jesus mit seinen Jüngern zusammen war, brach er das Brot und gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Und dann nahm er den Kelch und gab ihn den Jüngern und sprach, trinkt alle daraus. Denn das ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen ist. Und so oft ihr das Brot esst und so oft ihr den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod und die Auferstehung des allmächtigen Herrn Jesus Christus. Jesus, wir segnen Kelche und Brote in deinem Namen. Und ihm möchte ich einladen, wie so ein Schaf, ruhend auf der Wiese beim Hirten. Oder wie bei dem Bild des Abendmahls, die Jünger lagern bei Jesus, das Brot und die Kelch zu empfangen und Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben. Du bist Kind Gottes.